Herzlich willkommen zu Money and More, dem Podcast von brokervergleich.de. Mein Name ist Mario Hess und aktuell befinden wir uns immer noch im Corona-Modus, so dass wir eher unregelmäßig erscheinen. Deshalb immer mal wieder reinschauen lohnt sich. Worum geht es diesmal? Wir haben einen interessanten Gesprächsgast, einen Bestseller-Autor, der uns einen Blick auf die größte Chance aller Zeiten gewährt, auch finanziell. Außerdem schauen wir uns eine kurze Studie im Auftrag der Commerz Real an. Schon mal was von ESG gehört? Thema 1. Interview der Woche.
Hallo, heute haben wir einen Gast, nämlich Marc Friedrich, bekannter Autor des Sachbuch-Bestsellers Der größte Crash aller Zeiten, 2019 beim Eichborn Verlag erschienen. Er hat jetzt nachgelegt mit Die größte Chance aller Zeiten. Hallo erstmal.
Ja, wunderschönen guten Tag, Herr Hess. Hallo.
Wie geht's Ihnen?
Sehr gut, danke schön. Trotz der widrigen Umstände da draußen in der Welt geht's mir persönlich doch gut. Ich bin gesund, also das Wichtigste ist, passt.
Das hört man gerne. Wir haben natürlich auch mal uns Zeit genommen, in Ihr Buch reingelesen. Und fangen wir mal am Anfang Ihres Buches an. Sie sagen, Corona ist nicht der Grund der Krise, sondern lediglich der Auslöser. Wie meinen Sie das?
Die Probleme liegen natürlich viel, viel tiefer. Also die Corona war lediglich der Brandbeschleuniger, der nochmal die Ungleichgewichte im System offenbart hat. In der Politik, in der Gesellschaft, in der Just-in-Time-Produktion, aber vor allem auch im Geldsystem. Weil Geld ist das Fundament für alles, Geld regiert die Welt. Und da haben wir seit Jahrzehnten eigentlich eine ungesunde Entwicklung, dass jede Krise, die am Horizont erschien, jede Börsenkrise, jede Währungskrise, eigentlich nur dadurch gelöst wurde, dass dann die Notenbanken Geld in die Hand genommen haben, die Geldschleusen geöffnet haben und die Zinsen immer weiter gesenkt haben. Jetzt auf ein historisches Tief von 0%. Seit 2016 haben wir die Nullzinsphase in der Eurozone und da wird es auch keine Änderung geben. Ganz im Gegenteil, ich prognostiziere ja sogar Minuszinsen, sobald der digitale Euro da ist und der Fluchtweg Bargeld genommen wurde. Dahingehend sehen wir jetzt einfach, dass die Notenbanken eine Art Insolvenzverschleppung betreiben und die Corona-Krise hat nun mal offenbart, dass es im System keine Lösung gibt, dass man immer höhere, gigantischere Summen ins System pumpen muss, um das Geldkarussell am Laufen zu halten. Jetzt reden wir schon von Billionen und durch die Corona-Krise haben nicht nur die Notenbanken Geld in die Hand nehmen müssen, sondern sogar jetzt die Staaten durch fiskalische Programme, durch Konjunkturprogramme ebenfalls in Billionenhöhe und jetzt haben wir auch auf der Schuldenseite neue Rekordstände erreicht und das zeigt einfach, dass das ganze System nicht mehr stabil ist, dass es fragil ist und wir sehen ja auch, dass die Politik leider komplett überfordert ist und seit einem Jahr ratlos wie die aufgescheuchten Hühner nach Lösungen sucht, aber leider nichts finden, sondern lediglich Schadensmaximierung betreibt.
War das vorhersehbar, diese Entwicklung?
Ja, tatsächlich. Deswegen habe ich Kapitel 2 geschrieben, das Zyklen-Kapitel. Wenn Sie diese Zyklen zusammensetzen, und das habe ich erstmalig in einem Buch gemacht, wie ein Puzzle, dann haben Sie das Gesamtbild. Und zwar gehen jetzt mehrere Zyklen zu Ende. Und das ist historisch einmalig in unserer Lebenszeit, nämlich der Schuldenzyklus, der Machtzyklus, der kurzfristige Schuldenzyklus, dann aber auch der Kontrajev-Zyklus, als auch der Generationenzyklus. Und all die sprechen eine deutliche Sprache. Wir waren jetzt zum Beispiel nach dem Generationenzyklus im Winter seit 2008. Das ist immer das Ende eines Zyklus. Der begann mit der Finanzkrise 2008. Das war der Knackpunkt. Und seitdem haben wir ja gesehen, wie das Vertrauen in die Institutionen, in die Politik immer mehr vonstatten ging oder immer mehr verloren ging. Auch in die Medien zum Beispiel, dass Alternativen immer interessanter wurden für die Bevölkerung, dass ein Spalt durch die Gesellschaften gingen. Und das kumuliert sich jetzt zum Höhepunkt, der jetzt in den nächsten Jahren meiner Ansicht nach kommen wird. Und dann sehen wir eigentlich einen kompletten Reset, also ein Neubeginn eines neuen Systems. Und das war in der Vergangenheit immer so der Fall, dass praktisch 1945 der Winter vorbeiging. Also alle 80, 90 Jahre, immer eine Lebenszeit, endet dann dieses System mit einem Winter. Und der letzte Winter war von der großen Depression bis zur Ergreifung der Nazis, bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Danach kam der Frühling und das sollte einem auch Hoffnung geben. Deswegen ja auch die größte Chance unserer Zeit aller Zeiten, weil noch nie war mehr mehr Wohlstand im System, noch nie waren wir mehr Menschen, noch nie waren die Chancen größer, weil die Krise auch dementsprechend groß und historisch und einmalig ist. Und jetzt stehen wir vor dieser Zeitenwende. Der Winter wird zu einem Ende kommen. Es wird leider erstmal schlimmer werden. Aber dann ergeben sich auch gigantische Opportunitäten und Chancen, sowohl für uns als Gesellschaft, um ein neues politisches System, neues Gesellschaftssystem zu implementieren, aber auch für jeden Einzelnen, weil in diesen Knackpunkten in der Geschichte der Menschheit, der Hess, werden dann Vermögen auf Generationen geschaffen oder ebenfalls vernichtet.
Sie sagen ja jetzt Geldzyklus, Schuldenzyklus, Superzyklus, dass sich solche Zyklen halt immer wieder wiederholen. Was macht Sie so sicher, dass wir daraus ausbrechen können?
Wir werden nicht daraus ausbrechen, sondern es ist einfach so, dass seit 2000 Jahren, seit 5000 Jahren sind diese Zyklen immer wieder. Ich meine, Zyklen bestimmen all unser Leben, Ihr Leben, mein Leben, das ganze Universum. Ne? Leben, Tod, Einatmen, Ausatmen, Jung, Alt, Jahreszeiten etc. Und diese Zyklen muss man anerkennen und umarmen. Und das haben die Etrusker vor 2000 Jahren schon gemacht. Nur wir sind jetzt so arrogant zu denken, wir könnten die Mathematik, wir könnten diese Zyklen, diese Naturgesetze aushebeln durch die Druckerorgie der EZB oder der Notenbanken, durch die Politik, und dem ist eben nicht so. Und umso länger, umso stärker man dagegen ankämpft, umso größer werden dann die Kollateralschäden im System. Und das sehen wir ja seit 2008. Wir hatten 2008 den ersten Warnschuss vor den Bug. Man hat ihn nicht wahrgenommen. Dann kamen weitere Krisen, weitere historische Fehlentscheidungen, der Euro generell, aber dann auch die Flüchtlingskrise, der Atomausstieg, die Energiewende und jetzt natürlich auch die fatale Politik in der Corona-Krise, die einfach aufzeigen, dass das alte System nicht mehr funktioniert. Und wir werden halt nie wieder in der alten Welt aufwachen. Wer das denkt, wird in die Röhre schauen und ist leider naiv. Wir werden in einem neuen System aufwachen und dementsprechend sollte man sich jetzt positionieren, mental, aber auch monetär, weil es wird natürlich auf jeden Fall mit einigen Verwerfungen einhergehen, dieser Transformationsprozess. Und es spürt ja auch jeder. Jeder spürt ja intuitiv, dass da was aus den Fugen geraten ist im System in den letzten Jahren.
Werfen wir doch mal ganz schnell einen Blick voraus. Wie sieht denn die Welt nach der Krise aus?
Ja, also nach der Krise wird es aufwärts gehen. Ich meine, wir können uns die Krisenpunkte der Vergangenheit anschauen. Die letzte große Krise in Deutschland, in Europa, war 1945 zu Ende. Deutschland lag in Schutt und Asche. Keiner hätte sich ja träumen lassen, dass danach der größte Wohlstandseffekt war. Aber umso größer die Krisen sind, umso größer ist dann auch praktisch das Katapult, von dem man dann sich praktisch nach oben manövrieren kann oder ja katapultieren kann. Und dahingehend hatten wir dann 50, 60, 70 Jahre Frieden und Zusammenhalt. Und es wurde die UN gegründet, die WHO gegründet, das Grundgesetz, Demokratie, der Föderalismus, all das, was das Fundament für unseren Reichtum, für unseren Wohlstand sind, wurde damals nach diesem Kriegsgeschehen gegründet, initiiert, implementiert, weil man aus den Schrecken der Krise des letzten Zyklus gelernt hatte. Und so wird es auch dieses Mal sein. Es wird eine Erstverschlimmerung geben, aber danach wird es dann auch immense Chancen für uns alle geben, dass wir ein neues Geldsystem haben werden. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen bei der Politik ansetzen. Wir sehen ja, unser jetziges Politiksystem ist leider zu fragil, zu korrupt, zu viel mit Vetternwirtschaft beschäftigt, mit Maskendeals, aber halt auch zu lahm, zu lethargisch. Es funktioniert nicht mehr in der digitalisierten Welt. Und da müssen wir überlegen, ob wir nicht erstens also meine Vorschläge ganz klar im Buch sind, dass wir eine Amtszeitbeschränkung einführen. Dann natürlich auch, dass Politiker nur noch in die Positionen kommen, wo sie auch Erfahrung und Qualifikation haben. Nicht alle Politiker sind Tausendsassas. Wenn sie sich jetzt nach eine Uniform anziehen und sagen, sie sind ein Polizist oder einen weißen Mantel überziehen und sagen, sie machen jetzt eine Magen-Darm-Operation, dann werden sie wegen Amtsanmaßung wahrscheinlich Probleme bekommen. Aber hier in Berlin können die Berufspolitiker anscheinend alles, aber im Endeffekt können sie gar nichts, ne? Außer viele Versprechungen abliefern und Fehlentscheidungen treffen, die wir alle bezahlen müssen, weil wir sind der Staat. Wir zahlen die Zeche. Wir haben jetzt schon die höchsten Abgaben und Steuern weltweit. Wir haben jetzt schon die teuersten Strompreise und wir haben jetzt schon unseren Wohlstand verspielt durch diese historischen Fehlentscheidungen in der Politik in den letzten Jahrzehnten. Und aus dem Grund sage ich nicht nur, müssen wir qualifizierte Menschen in der Politik haben und Berufspolitiker abschaffen, sondern wir müssen der Politik auch die künstliche Intelligenz auf die Seite bringen, dass die praktisch dann die künstliche Intelligenz die Datenmengen verarbeitet, gute Vorschläge macht, wie man entscheiden sollte. Und dann hätten wir auch noch ein Überwachungsinstrument. Dann könnte man auch die Politik daran sozusagen festnageln und sagen, hey, die KI hat aber gesagt, der BER-Flughafen macht keinen Sinn. Ne? Tegel ist viel geiler. Und ihr habt aber dagegen entschieden, also müsst ihr auch jetzt persönlich politisch haften. Also dann sind die weg vom Fenster, mehr direkte Demokratie. Ich bin für ein neues Geldsystem, weil Geld ist das Fundament für alles. Um Geld dreht sich. Unser jetziges gestricktes Geldsystem ist leider falsch gestrickt, ist Grund, warum wir immer neue Krisen haben, warum wir immer Spekulationsexzesse sehen. Und wir brauchen ein dezentrales Geldsystem, was nicht manipuliert wird durch Notenbanken in einer planwirtschaftlichen, teilweise sozialistischen Struktur, sondern tatsächlich, wir brauchen direkte Demokratie und wir brauchen ein dezentrales, gedecktes Geldsystem. Und da würde sich unter anderem natürlich der Bitcoin anbieten.
Es sind jetzt ganz, ganz viele Baustellen und ganz, ganz viele Umwälzungen. Da bleibt von der gegenwärtigen Realität nicht mehr so sonderlich viel übrig, habe ich den Eindruck. Wie wollen Sie denn da alle mitnehmen? Ja. Menschen sind gerne in dem verhaftet, was sie kennen.
Genau.
Was Sie propagieren, ist aber zum Beispiel eine Abkehr von einem Geldsystem, mit dem die Leute auch den Umgang gelernt haben.
Ja, aber so ist der Wandel nun mal, da kann man nichts dagegen machen. Also entweder man gibt sich dem Wandel hin und umarmt ihn oder man wird dann halt von ihm überrannt werden. Das ist wie mit Digitalisierung, wenn ältere Leute gesagt haben, ich brauche kein Fax, ich brauche kein Telefon, ich brauche kein Smartphone, ich brauche kein Internet. Sie brauchen es irgendwann einfach. Und vor 100 Jahren haben die Leute, hat Kaiser Wilhelm hat das vor 120 Jahren auch noch gesagt, was brauche ich, ein Auto? Ich habe Pferde und Autos werden sich niemals durchsetzen. Ja, wenn ich jetzt so nach Stuttgart oder München schaue, sehe ich nicht mehr so viele Pferde, sondern eher Autos. Und so ist es auch mit Internet und so mit jeder technischen Entwicklung. Ja. Also die Geschichte der Menschheit ist voll mit Fehlgedanken von berühmten Persönlichkeiten, die dachten, Fortschritt braucht man nicht oder kann man stoppen oder aufhalten. Und so ist es halt auch jetzt aktuell. Nur weil wir denken und weil wir diese Welt kennen, heißt es nicht, dass unser jetziger Status quo für alle Ewigkeiten konserviert ist und in Stein gemeißelt ist. Es ist eine stetige Evolution in jeglicher Hinsicht. Auch unser Parteiensystem ist meiner Ansicht nach nicht mehr up-to-date und ist eigentlich das alte System und wird der jetzigen digitalisierten, schnelllebigen Welt nicht mehr gerecht. Und das sehen wir ja an allen Ecken und Enden. Und natürlich versuchen die Protagonisten, die von diesem System leben und privilegiert sind und Nutznießer sind, das natürlich aufrecht zu erhalten. Aber es wird nicht funktionieren. Ja, also ich glaube, Kaiser Wilhelm ist dann auch irgendwann Auto gefahren, ne? Und so ist es halt. Da kann man nichts dran ändern. Und ich weiß, dass man nicht alle mitnehmen kann, aber ich bin ja nicht derjenige, der das zu entscheiden hat, sondern das ist der Lauf der Dinge. Ich will nur davor, wie ein Navigationssystem, davor warnen oder hinweisen, Leute, dieser Wandel kommt. Wenn ihr ihn jetzt schon frühzeitig adaptiert, wenn ihr 2-3 Schritte schneller seid wie der Rest vom Fest, könnt ihr unglaublich stark davon profitieren. Es gibt neue Geschäftsmöglichkeiten, es gibt Innovationen, man kann einen Wettbewerbsvorsprung haben, man kann sich finanziell als Privatperson jetzt so aufstellen, dass man in Zukunft finanziell unabhängig ist. Und das ist die größte Investmentchance in unserer Lebzeit, die sich so meiner Ansicht nach nie wieder geben wird.
Na, dann geben Sie uns doch mal 3 Tipps. Wie komme ich durch die Krise monetär und mental?
Ja, mental erstmal, indem man sich darauf vorbereitet, indem man diese Zyklen erkennt, indem man mein Buch natürlich liest, dieses Video anschaut und sich mal Gedanken dazu macht und einfach sich zum Nachdenken auch anregen lässt und offen ist erstmal und nicht versucht, dann in der alten Welt verhaftet zu bleiben, nicht dogmatisch zu sein, nicht ideologisch zu sein und über den Tellerrand hinauszuschauen. Ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich ganz klar, ich glaube, jetzt sehen wir ja, die Notenbanken drucken so viel Geld wie noch nie, unlimitiert, mehr wie in jeder Krise zusammen. Wir sehen, die Staaten haben Rekordschulden aufgehäuft und umso mehr Geld die unlimitiert drucken, umso mehr braucht man Gegengewichte und zwar in Form von durch die Natur oder durch die Mathematik limitierten Werten. Und meiner Ansicht nach beginnt jetzt das Zeitalter der Sachwerte. Alles, was durch die Natur limitiert ist, durch die Mathematik, durch ein Naturgesetz limitiert ist, wird in Zukunft im Wert steigen, weil die immer mehr Geld drucken, weil die immer mehr Schulden machen müssen. Die kommen aus dieser Abwärtsspirale gar nicht mehr raus. Und dahingehend würde ich zum Beispiel investieren in Gold, in Silber. War immer Geld, wird immer Geld bleiben seit 5000 Jahren. Jeder Mensch weiß, dass diese Gold, Silber schimmernden Metalle einen Wert haben. Selbst die Notenbanken haben bis zum heutigen Tage Gold im Portfolio. Und das, obwohl wir seit 1971 kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben. Trotzdem kaufen die Notenbanken, vor allem seit der Finanzkrise 2008, immer mehr, immer verstärkter Gold auf. Ne? Türkei, Russland, Griechenland, Ungarn, Thailand und so weiter. Weil sie wissen, es ist einfach die perfekte Lebensversicherung für die Kaufkraft. Weil sie wissen, es ist ein Inflationsschutz. Und anscheinend trauen die Notenbanken ihrem eigenen Produkt doch nicht so sehr, nämlich dem ungedeckten Papiergeldsystem, weil das ein Verfallsdatum hat, weil das am Ende ist. Und gegenüber Gold sehen wir ja schon, dass der Euro massiv in den letzten Jahren Kaufkraft verloren hat. Dann würde ich auf jeden Fall auch in Bitcoin investieren. Bitcoin ist ein dezentrales System, ist nicht in der Abhängigkeit im Zugriffsbereich der Notenbanken, kann nicht manipuliert werden, ist grenzenlos. Und auch da sehen wir, gegenüber Bitcoin ist der Euro schon im Hyperinflationsmodus. Gegenüber Bitcoin hat er schon 99% an Kaufkraft verloren. Bitcoin war in der letzten Dekade das erfolgreichste Investment Investment und wird meiner Ansicht nach auch in der nächsten Dekade das erfolgreichste Investment sein. Und jeder Bürger sollte mindestens 1, 2, 3, wenn nicht sogar mehr Prozent, bis zu 20 empfehle ich ja im Buch, in Bitcoin haben als eine Art Lebensversicherung für seine Kaufkraft gegen den Wahnsinn der Notenbanken und gegen den Wahnsinn der Politik, gegen diese Krise, die jetzt kommen wird. Und dann natürlich überlegen, macht Geld auf dem Konto noch Sinn? Ich sage ganz klar nein. Machen Papierwerte wie Lebensversicherung, Riester, Rürup noch Sinn? Sage ich auch nein. Und als dritten Punkt, als dritte Säule würde ich tatsächlich in Rohstoffe investieren, vor allem in Form von Aktien, ETFs und so weiter, um an diesem Rohstoffboom, der meiner Ansicht nach jetzt kommt, im nächsten Kontratief-Zyklus zu profitieren, zu partizipieren.
Das ist auch ungefähr der Punkt, in dem Sie im Buch sagen, Sie sollten vielleicht einen Koffer voll Uran irgendwo stehen haben. Aber wahrscheinlich ist es doch eher der Kurs von Uran, der Sie interessiert.
Ja, klar. Ja, also wie gesagt, ich bin immer ein Freund von physischen Investments in Goldmünzen oder auch Bitcoin direkt kaufen. Aber bei Uran war es eher ein Späßle, gell? Da dachte ich halt, okay, Uran zu Hause im Keller zu lagern ist nicht so ratsam. Dann lieber doch über Papierprodukte an der Börse oder über Aktien.
Das letzte Mal, dass wir sowas gesehen haben, war, glaube ich, in Zurück in die Zukunft. Wie das geändert ist, wissen wir, glaube ich, noch.
Ja, natürlich. Großer Fan von Michael J. Fox und Back to the Future, klar. Großartige Filme.
Nochmal zur Notenbank. Es wird Geld ins System gepumpt. Ihre These, Krisen lösen wir so nicht.
Was würden Sie? Das ist keine These, ist, glaube ich, bewiesen, Herr Hess. Also muss ich kurz reingrätschen, Entschuldigung. Also für mich ist es nur eine Art Insolvenzverschleppung, weil wir sehen ja, dass mit jeder Krise die Bilanzen der Notenbanken immer weiter steigen, dass jede Krise mit immer noch mehr Geld, noch mehr auf Programmen geantwortet werden muss und dass die Zinsen immer weiter gesenkt werden müssen. Aber Entschuldigung, ich bin
von der Leidenschaft für das Thema. Die Frage ist natürlich, was würden Sie denn ändern wollen?
Sie können nichts mehr ändern. Der Zug ist abgefahren. Für mich war der Knackpunkt, habe ich im Buch ja auch aufgezeigt, die wahre Krise war 2019 im September, die Repo-Krise in den USA. Das war für mich sozusagen der Point of No Return, wo das System über sein Verfallsdatum hinausgeschritten ist. Man hätte bis dahin wahrscheinlich noch was machen können, aber man hatte nicht den Mut, weil, wie Sie vorhin gesagt haben, der Mensch ist nun mal bequem. Er will aus seiner Komfortzone, aus dem Vertrauten nicht raus. Er geht ungern die neuen Wege, die unbekannten Wege, weil es zu viel Risiko behaftet. Aber wir stehen jetzt an dieser Wegscheide. In diesem Paradigmenwechsel. Der eine Weg ist ausgetrampelt, führt aber schnurstracks in den Abgrund und der andere Weg ist komplettes Dickicht, ist noch nie gegangen worden, erfordert Mut und eine Machete. Ja? Und da wird der Mensch sich immer für den bequemeren Weg entscheiden, aber der wird leider ins Desaster führen. Und dahingehend haben die Notenbanken seit 15 Jahren, seit 30 Jahren immer das gleiche Mittel herangezogen, immer das gleiche Medikament verabreicht, auch wenn es nicht gewirkt hat und sogar Nebenwirkungen, schädliche Nebenwirkungen erzeugt hat, hat man die Dosis immer weiter erhöht, bis halt irgendwann die Überdosis da ist. Und die Überdosis wurde 2019 verabreicht. Der goldene Schuss steht uns bevor. Und dementsprechend sollte man sich jetzt einfach dementsprechend wappnen. Und ganz ehrlich, wenn ich Unrecht habe, wenn es nur steile Thesen sind, ja, dann hat man nichts falsch gemacht. Man hat in limitierte Werte investiert. Und die Notenbanken werden aus diesem Dilemma niemals rauskommen, Geld zu drucken. Dann werden die automatisch immer weiter im Wert steigen. Also Win-Win eigentlich. Es kann nicht schief gehen.
Stehen wir immer noch vor dem größten Crash aller Zeiten. So, hier ist Ihr letztes Buch. Hat sich seitdem was geändert?
Nee, ganz und gar nicht. Habe ich ja im Buch nochmal kurz aufgenommen. Und
also nochmal reingekrätscht, ist Ihr Buch jetzt einfach eine Ergänzung zum letzten?
Es ist die logische Schlussfolgerung, weil nach einem Crash, nach einer Krise gibt es immer auch Chancen. Und das möchte ich den Menschen jetzt einfach aufzeigen. Das letzte Buch war eher die Status-Quo-Analyse. Und jetzt möchte ich die Opportunitäten, die Chancen aufzeigen, die wir entweder als Gesellschaft haben, als Land, als Kontinent, aber als Welt auch, aber auch jeder individuell, indem er sein Vermögen sich jetzt perfekt strukturiert, optimiert, aber auch sich mental darauf einstellt. Weil ich kann nur wiederholen, Krisen waren seit jeher immer auch evolutionsbedingt Chancen für die Menschheit. Und ich meine, dass wir jetzt in der Krise sind, kann keiner mehr leugnen. Und die Krise wird natürlich noch verschlimmbessert sozusagen durch Fehlentscheidungen der Politik, der Institutionen. In den letzten 12 Monate haben das ja zu deutlichst leider bewiesen.
Ihr nächstes Buch, das teasern Sie in dem hier praktisch an, das heißt Die größte Revolution aller Zeiten. Ist das dann der Abschluss einer Trilogie?
Ja, tatsächlich, genau. Bei der Revolution geht es dann um das Wichtigste eigentlich, was uns alle verbindet. Wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun, doch kaum jemand versteht, wie Geld funktioniert. Und unser jetziges Geldsystem ist falsch gestrickt, führt immer wieder zu Spekulationen, zu Krisen, zu Umverteilung, zu Armut, zu Kriegen sogar. Und wenn wir da die Revolution so hinbekommen, dass wir ein Geldsystem schaffen, was demokratisch, was fair, was grenzenlos ist, was nicht in der Obhut einiger weniger ist, von dem nur noch weniger profitieren, sondern ein System, was dezentral ist statt zentral ist, was statt inflationär deflationär ist. Und da eignet sich nun mal Bitcoin. Und wenn wir alle Bitcoin verstehen würden, dann würden wir tatsächlich ein besseres System implementieren. Und dahingehend ist die logische Schlussfolgerung einer Trilogie, nämlich erst der Crash, dann die Chance und dann die Revolution. Und genau da stehen wir jetzt. Das nächste wird das Geldsystem sein, das wir angehen müssen, weil unser Geldsystem, wie gesagt, immer leider ins Desaster führt.
Dann vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen auch und schöne Grüße in schöne Leipzig zurück und gerne jederzeit wieder.
Thema 2, das ESG-Dilemma. Haben Sie schon mal was von ESG gehört? Nein? Keine Sorge, dann geht es Ihnen wie 2/3 aller Bundesbürger. Rund 71% antworteten, laut einer Umfrage von YouGov im Auftrag der Commerzreal, auf die Frage mit Nein. Übrigens, die Commerzreal ist der Vermögensverwalter für Sachwertinvestments im Verbund der Commerzbank, bevor noch weitere Fragen aufkommen. Zurück zur Umfrage. ESG steht für Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Wir haben das mal so definiert. Geldanlagen, die ESG-Kriterien berücksichtigen, achten bei Investitionen darauf, dass diese Unternehmen zukommen, welche zum Beispiel klimafreundlich produzieren und oder Artenvielfalt nicht gefährden. Auch berücksichtigen sie, wie es in den Unternehmen um die Arbeitnehmerrechte steht und welche Maßnahmen gegen Korruption es gibt. Die Geldanlage muss also nachhaltig sein. Es gibt natürlich noch andere Ansätze, um eine Geldanlage nachhaltiger zu gestalten. Stichworte sind hier Ausschlusskriterien, Best in Class und Impact Investing. Was es mit diesen und anderen Begriffen rund um das Thema nachhaltige Geldanlage auf sich hat, das klären wir im Glossar, das ich verlinkt habe. In der Commerzbank Real-Umfrage antworteten weitere 19%, dass sie zumindest davon gehört haben. 6% haben davon gehört und sich bereits intensiv damit befasst. Und 4% machten keine Angaben. Wie sehr sich die Menschen damit beschäftigen, hängt unter anderem von ein paar Faktoren ab. So waren Politikinteressierte und junge Bundesbürger überdurchschnittlich gut mit dem Begriff ESG vertraut. Auch mit höherem Einkommen stieg die Bekanntheit von ESG. Der Kommentar der Commerzreal zum Ergebnis: Dieses Unwissen in der Gesellschaft über nachhaltige Investments und ESG-Kriterien ist eine große Herausforderung für die Finanzbranche. Das lassen wir erstmal so stehen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.